Increase Cycle Time, der Jobrad Development Podcast.
Hallo, liebes Internet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Increase Cycle Time. Increase Cycle Time, das ist der Jobrad Development Podcast. Ich bin Holger, ich bin Software Engineer in einem Product Team der PTO. Und die PTO, das ist die Product and Tech Organisation von Jobrad. Das ist ein Podcast, den mache ich nie alleine. Neben mir am Mikro sitzt wie immer der bestens gelaunte Urs. Hallo Urs, wie geht es dir?
Hallo Holger, das klang überhaupt nicht, als hättest du das vorgelesen. Hallo liebes Internet, ich bin Urs. Ich leite das Team Developer Experience bei Jobrad und mache hier diesen Podcast gemeinsam mit Holger. Und wir versuchen euch in diesem Podcast die Ins and Outs der Softwareentwicklung bei Jobrad näher zu bringen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Increase Cycle Time.
Heute mal ohne Gast. Heute sind wir alleine im Ruhepol.
Ja, und wir sprechen über AI-induziertes kognitives Unwohlsein.
Das tun wir wohl, ja genau. Ja. Kurzer Bericht aus dem Maschinenraum. Ich habe für das Intro, zwei verschiedene Feedbacke gekriegt. Zum einen, dass es total gut ist, wenn das strukturiert und immer das Gleiche ist, dass das Vorgelesene oder dass das Vorbereitete gut ist, aber auch, dass das eben nicht gut ist.
Weißt du, wenn wir das immer so vorlesen, dann könnten wir es auch einfach einmal aufnehmen und immer wieder verwenden.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre was.
Das wäre fast schon effizient.
Ach, du mit deinem Effizienzding immer. Aber da sind wir fast beim Thema schon, oder? Du mit deinem Effizienzding immer.
Das habe ich clever gemacht, ne?
Du bist ein Cleverer, ein Cleverle. Cleverle. Ja, gestern saßen wir in einer Besprechung, in einem Meeting. Und da kamen wir, wie so oft, auf das Thema AI zu sprechen. Und du hast die These aufgestellt, naja, ich habe jetzt ja mit AI, habe ich ja ständig meine Agenten am Laufen. Aber was mache ich denn, wenn die laufen? Dann mache ich ja nichts. Aber dann muss ich ja doch noch irgendwas
machen. Moment. I beg to differ. Du hast gesagt, du machst nichts. Ich habe gesagt, ich starte dann noch mehr Agenten. Aber das ist ja schon wieder der Schritt nach dem ersten Schritt.
Ja.
Eigentlich war mein Ursprungspunkt, ich habe das Gefühl für mich selbst, rückblickend, so im Vergleich zu vor einem Jahr, nach einem durchschnittlichen Arbeitstag bin ich deutlich erschöpfter als früher.
Mhm.
Und mein Gefühl ist, das liegt daran, dass ich mehr verschiedene Dinge an einem Tag tue. Also wohlgemerkt vielleicht nicht mehr leiste, weiß ich noch nicht. Darum geht es mir aber auch überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass ich, wir nennen das ja im Fachenglisch Context Switchen, deutlich mehr den Kontext wechsle, häufiger den Kontext wechsle und das wahrscheinlich in meiner Arbeitsrealität sehr viel mit AI zu tun hat. Und das führte mich dann zu der Vermutung oder zu der Sorge, dass diese ganze AI-Revolution neben den häufig diskutierten Themen, verlieren wir unsere Jobs, sind wir irgendwann irrelevant, das von dir aufgebrachte, es ist wahnsinnig anstrengend, am Ball zu bleiben, spielt da sicherlich auch mit rein. Aber dazu kommt für mich noch, mein Arbeitsalltag ist entgegen dem, was man vermuten würde. Ne? Man würde ja erwarten, AI macht irgendwie alles leichter und fluffiger. Ich habe das Gefühl, es ist anstrengender geworden.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber da haben wir gestern, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wir haben gestern schon herausgearbeitet, dass wir eine leicht unterschiedliche Arbeitsweise aktuell noch haben. Das hatten wir vorher auch schon, glaube ich.
Du bist noch nicht im Level Vibe Coding angekommen.
Ja, doch. Also ich bin in meiner, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich bisher nur auf AI verlasse. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 60% und 80%.
Also ich muss sagen, die ganzen Tech Bros auf LinkedIn, die bauen mindestens 2 Apps am Tag nur mit AI.
Das ist richtig.
Da solltest du dich jetzt mal schlecht fühlen.
Richtig. Das ist auch ein Seitenthema, das wir jetzt hier nicht aufmachen, aber das stresst mich schon. Und das, man weiß ja auch, dass da ein paar Sachen stimmen wahrscheinlich, aber das meiste stimmt wahrscheinlich eben nicht. Vermute ich einfach mal. Vermute ich zu wissen. Ich setze AI viel ein. Ich nutze es als Tool und ich kriege damit auch viel mehr geschafft. Ich kriege damit auch, wie wir es auch in der letzten Folge schon hatten, ich kriege damit auch Sachen geschafft, an die ich mich vorher vielleicht gar nicht herangetraut habe. Und ich kriege Sachen, die vorher, also bestimmte Sachen, die vorher länger gedauert haben, kriege ich einfach schneller hin. Man hat es, gut, wir können es noch diskutieren. Es bringt mich zu 80%, die 20% muss ich vielleicht noch so ein bisschen nacharbeiten, aber das fühlt sich für mich trotzdem gut an.
Weil du das gerade gesagt hast, du traust dich an Dinge ran, an die du dich früher vielleicht nicht rangetraut hättest. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Faktor ist für dieses Stressgefühl. Mhm. Weil wenn du etwas machst, in dem du dich nicht sicher fühlst, dann ist das natürlich viel anstrengender, als wenn du, ich sag mal, auf deinem sicheren Terrain wandelst. Und du musst ja nicht nur Kontext switchen in dem Sinne, dass du jetzt diese Agents irgendwie füttern musst und vorantreiben musst, sondern du hast ja auch die Verantwortung jetzt als Software-Engineer. Das, was du gebaut hast, muss ja immer noch den Qualitätsansprüchen genügen. Das heißt, du musst das irgendwie reviewen.
Genau.
Und etwas zu reviewen, was du schlechter bewerten kannst, ist natürlich viel anstrengender.
Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich so der Arbeitszyklus eines Software-Engineers, der kickt nachher, es funktioniert und der ist natürlich jetzt bei einer Sache, die ich vorher, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist unbekanntes Terrain, das kann niemand. Da jetzt was gebaut zu haben, ist natürlich dann auch cool. Das ist fast nur gar, das gibt vielleicht noch den größeren Kick.
Aber das würde ich, glaube ich, unterscheiden. Also dieses Endorphin-Erfolgsgefühl, glücklich sein, dass du was Cooles hingekriegt hast, das ist bei mir schon auch da. Und das ist regelmäßig da. Ne? Das ist dieses oft thematisierte AI-Ding mit der Slot-Machine. Ne? Das fixt dich ja auch an. Klar, aber mir geht es vor allem darum, ich bin am Ende vom Tag echt fertig. Und da sind sicherlich auch Glücksmomente dabei, da sind auch Frustmomente dabei, aber so summa summarum beobachte ich einfach, das ist anstrengender geworden.
Okay. Ja, das kann ich für mich noch nicht so, ich bin mal in die Retrospektive gegangen, noch nicht so feststellen. Also bei mir ist das Level noch nicht ganz so da. Also ich bin zufrieden, dass der Weg von meinem Kopf in die Lösung schneller ist. Mhm. Genau. Punkt. Du hast aber gestern noch einen Aspekt hereingebracht, der möglicherweise bei mir anders ist. Mhm. Und vielleicht bringen wir den jetzt mal auf das auf das Trapez.
Genau, jetzt machen wir den zweiten Schritt. Ja. Das hat natürlich, das haben wir gerade auch schon gesagt, mit Kontext-Switchen zu tun. Mhm. Und wir haben gestern festgestellt, du scheinst an einem Thema dran zu bleiben. Also du machst ein Ding gleichzeitig und switcht eben nicht den Kontext. Mhm. Wunderschöner denglischer Satz. Mhm. Während es bei mir so ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich ein selbstgemachtes Problem, wenn ich so einen Agent losgeschickt habe, dann habe ich ja jetzt als Software-Engineer erstmal nichts mehr zu tun, weil ich habe ja meine Arbeit jetzt delegiert. Mhm. Und mir fällt es schwer, dann nichts zu tun. Also will ich auch gar niemandem unterstellen, dass die Leute dann irgendwie in der Nase bohren und auf ihren Agent warten, aber erstmal der Fakt ist, der Agent arbeitet jetzt autonom und braucht eine Weile, bis er sich wieder meldet. Mhm. Und die Frage ist, was machst du dann?
Meine Antwort ist, möglicherweise finden das HR-Menschen und Menschen aus, weiß ich nicht, ich warte auf den Agent.
Ja.
Also das mag auch daran liegen, unsere Rollen sind unterschiedlich. Ich habe oft nicht die Situation, in der ich so dermaßen Kontext switchen müsste. Ich habe vielleicht meine 3-4 Projekte, die ich aber aktuell gar nicht parallel bespielen müsste. Wenn ich denn die Situation hätte, würde ich das tun, aber ich würde auf meinen Agenten warten. Also ich habe, weil ich A, nicht das Gefühl habe, dass ich in der Zwischenzeit sinnvoll was anderes tun kann. Das sind, du hast 2 Minuten gesagt, ich würde noch nicht mal sagen, das ist, ja, ich komme gerade auch noch aus einer Claude-Session raus, wo Claude mir einen Plan schreiben sollte. Und da hat er 10 Sekunden für gebraucht. Und ich war da schon davor und schaffe ich das noch hier? Oder vielleicht irgendwas 10 bis 30 Sekunden. Man fragt mich Claude zwischendurch noch was. Und ich muss ja auch Guardrails da hinsetzen. Und ich persönlich warte auf den Output und wie nennt man das? Und ich streichel den Claude dabei. Also das ist
eher Babysitten.
Babysitten. Ja. Genau. Das ist vielleicht bin ich noch nicht in den hohen Wein des AI-Tums drin. Das kann sein. Vielleicht ist das auch noch ein Learning.
Ja gut, aber du sagst ja selber noch nicht. Ich würde jetzt mal einfach die These in den Raum stellen, früher oder später wird es passieren. Das also ich denke, die Ergebnisse werden ja zunehmend besser, die AI wird zuverlässiger, wir kriegen es mehr und mehr hin, diese Guardrails zu definieren. Und aus meiner Sicht ist das Bestreben ganz klar, man will diese Agents autonom arbeiten lassen und am Ende dieses Ergebnis sehen. Und dafür braucht der Agent halt eine Weile. Und jetzt bin ich da vielleicht vertrauensvoller oder meine Projekte sind unkritischer oder was auch immer. Ich will diese Diskussion jetzt gar nicht aufmachen, aber bei mir ist es jetzt schon so, dass ich häufig Claude so verwende, dass ich versuche, ein klares Ziel zu definieren, also einen Plan zu erarbeiten, Acceptance Criteria zu erarbeiten. Wir haben da auch in der letzten AI-Folge schon mal drüber geredet, ne, dass ich quasi einen Kontrakt mit Claude formuliere im Sinne von Behavior-Tests oder was auch immer und dann lasse ich ihn machen. Und dann ist er halt erstmal beschäftigt.
Ja gut, das haben wir beim letzten Mal schon. Wenn der Plan einmal da ist, gut, dann lasse ich ihn laufen.
Ja.
So. Aber
ja, und dann läuft er los und braucht halt seine 2 bis 5 Minuten oder keine Ahnung, wie lange auch immer.
Genau, ja.
Und da dann aktiv zu warten, fällt mir persönlich schwer.
Ich würde das tun. Ich weiß nicht warum. Für mich geht das dann in die, also für mich persönlich. Ich muss da gleich eine Side-Story zu erzählen, geht das in den Bereich der Mikrooptimierung. Also das habe ich ja früher auch, wenn ich Software entwickelt habe, habe ich auch nachgedacht. Ich habe ja auch nicht ständig die ganze Zeit auf die Tastatur gehackt, sondern ich brauchte auch zwischendurch meine Phasen, wo ich einfach überlegt habe. Und da gibt es ja auch diese Ideen, linkes Gehirn, rechtes Gehirn. Um kreativ zu werden, musst du manchmal einfach auch den Geist wandern lassen. Wenn du das die ganze Zeit nur mit Input fütterst, dann klappt das ja nicht. Vielleicht brauchst du das nicht mehr. Ich denke, du brauchst es doch noch. Das ist aber, glaube ich, auch Typsache.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein spannendes Thema wird in der Zukunft, einfach arbeitsrechtlich. Ne? Also was ist denn die Erwartungshaltung meines Arbeitgebers oder meiner Arbeitgeberin? Also ist die Erwartungshaltung, dass ich 100% meiner Zeit aktiv etwas tue, also in die Tastatur hacke oder was auch immer, oder ist die Erwartungshaltung, dass ich ein Produkt entwickle und wenn ich dann das halt mit Hilfe von AI mache, die da autonom vor sich hinwerkelt, habe ich sozusagen den Freifahrtschein, auch 5 Minuten auf die AI zu warten. Es ist vielleicht eine philosophische Frage, aber ich glaube, es wird relevanter werden.
Relevanter, glaube ich. Ich glaube, für mich 2 Aspekte, an die ich gerade denke. Zum einen die Erwartungshaltung, wie schnell Iterationen dauern, nicht wie schnell die Software fertig wird. Ich glaube, da sind wir noch ein Stückchen von weg von der wirklich production-ready Software. Aber die Iterationen werden schneller. Ich sehe schnelle Ergebnisse, ich kann mir Feedback vom User holen und mache das nächste oder von irgendjemandem Feedback holen, und sei es ein Code-Review. Das zweite habe ich jetzt vergessen. Das Problem hast du jetzt auch schon, denke ich. Diese Erwartungshaltung, wie messe ich Produktivität? Ich finde das fast eine sehr schwierige Diskussion. Da würde ich jetzt eher gucken, was kommt denn hinten raus? Das ist dann eher das Interessante. Und das, was hinten rauskommt, ist dann für mich eher nach wie vor das Lernen und nicht das irgendein Artefakt. Gut, das Artefakt am Ende auch, aber ja.
Entschuldigung, ich wollte gerade das Stichwort Lernen noch aufgreifen, weil das hatte ich neulich einen LinkedIn-Post gelesen auch, wo jemand gesagt hat, er nutzt eben diese Wartephasen ganz bewusst für Lernen.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Das hat ein Kollege von mir auch erzählt, der genau diese Phasen, den hat es auch genervt. Der lernt jetzt oder versucht jetzt mit AI SIG in der Zwischenzeit zu lernen. Er lässt sich da kleine bite-sized Beispiele generieren. Ich finde die Idee super.
Ja.
Aber für mich ist Ich habe das auch mal ausprobiert für ein anderes Thema. Für mich ist nur sind die Context-Switch-Kosten nur halt zu hoch. Genau.
Und deswegen war die Suggestion von dem Kerl auf LinkedIn, das war Max Kenneth Alexander, in dem Kontext zu bleiben, also etwas aus der Codebase zu lernen, sich näher anzuschauen, wie auch immer. Und ich meine, die Realität ist ja, dass du viel an die AI delegierst und irgendwann nicht mehr die Möglichkeit hast, jede Codestelle dir auch noch anzuschauen, die dieser Agent aushustet.
Ja.
Würdest du jetzt aber diese Wartephasen nutzen, um das sozusagen nachzuholen, dir vielleicht die wichtigen Stellen nochmal genauer anzuschauen, könnte da ein Schuh draus werden.
Ja.
Erfordert aber, glaube ich, sehr viel Selbstdisziplin.
Wahrscheinlich, ja. Gut, das ist jetzt wieder Kaffeesatz und Glaskugellieserei. Für mich gehört es immer noch dazu, dass ich in der Verantwortung bin für den Code, für das Ding, was da rauskommt und nicht die AI. Mhm. Das ist vielleicht, also mein LinkedIn suggeriert mir anderes, dass ich damit mit zum alten Eisen gehöre. Das kann auch sein, aber das wird die Zeit zeigen.
Ja, ich denke, das ist vielleicht auch etwas, was nicht für immer in Stein gemeißelt ist. Im Moment würde ich das auch so sehen. Mhm. Also du bist derjenige, der verantwortlich ist für das, was nachher in Production landet.
Genau, ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich so die relevante Erkenntnis, dass du dafür verantwortlich bist, sagt ja nicht aus, wie du diese Qualität sicherstellst.
Das ist richtig, genau.
So, das heißt, wenn du jetzt eine Möglichkeit findest, deinen Agent so sicher zu machen, dass der autonom production-ready Code produziert, dann wirst du deiner Verantwortung ja auch gerecht.
Nein, also das ist richtig. Das ist, habe ich bisher so noch nicht gesehen. Aber auch da können sich Kontexte ändern.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist alles in Bewegung. Ja.
Ja.
Genau.
Aber wie gehst du denn damit um? Du hast es jetzt beobachtet, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ist das irgendwas, wo du denkst, naja, das ist ein Problem? Oder ist das irgendwas, wo du denkst, naja, das ist jetzt die neue Welt und ich bin so gestrickt, dass das halt so ist?
Ja, also um vielleicht nochmal eine Metaebene nach oben zu gehen, diese ganze AI-Revolution im Vergleich zu allen Dingen, die bisher in meinem Berufsleben passiert ist, passiert extrem schnell und ist extrem groß. Also gibt es kein Entfliehen vor, jeder macht irgendwas mit AI und alle reden drüber. Und was dadurch extrem schwierig wird, finde ich, ist noch objektiv einzuschätzen, was davon allgemeingültig ist und was davon Hype ist oder von irgendjemandem postuliert und so weiter.
Ja.
Und jetzt zurück auf deine Frage. Ich bin gerade noch an dem Punkt, wo ich versuche zu verstehen, ob ich das Problem bin oder ob das ein allgemeines Phänomen
okay,
ist.
Okay, ja, okay. Da müssen wir die Hörerinnen mal fragen, glaube ich.
Genau, deswegen macht es für mich gerade auch Sinn, in dieser Podcast-Folge darüber zu reden, weil vielleicht fühlt sich ja jemand bemüßigt, mir zu antworten und teilt meine Einschätzung oder sagt mir, dass ich ein Idiot bin und einfach besser werden muss im Coden.
So sind
beides fair.
So sind üblicherweise unsere Kommentare, genau, richtig. Ja.
Genau, also was auf jeden Fall, glaube ich, spannend ist an diesem Phänomen, ist, wie selbstverständlich es geworden ist oder geworden.
Wie schnell, wie selbstverständlich. Ja, es ist,
Nein, ich wollte sagen, wie schnell es selbstverständlich geworden zu sein scheint. Wir haben ja gerade festgehalten, es ist schwierig, das objektiv als Fakt festzuhalten, den Kontext ständig zu switchen. Weil wir haben eigentlich die letzten 10 Jahre darüber geredet, dass Kontext-Switchen böse ist und wir das vermeiden wollen und wir unsere Builds schneller machen, damit wir nicht mehr Kontext-Switchen und so weiter und so fort. Und jetzt kam diese AI-Revolution und jetzt berichtet jeder fröhlich auf LinkedIn, wie viel 1000 Sachen er oder sie an einem Tag gleichzeitig, parallel, wie auch immer, tut.
Mhm.
Und das bedeutet ja, für mich zumindest, ganz krass Kontext zu switchen. Die ganze Zeit.
Ich habe, um da einen Gegenpol nochmal aufzunehmen, durch AI werden jetzt ja auch Sachen wichtiger, sowas wie TDD. Wir hatten letztes Jahr über BDD gesprochen, dass jetzt mit AI auch eine andere Relevanz kriegt. Ich formuliere es mal so. Und ich habe die Tage noch ein Posting von jemandem gesehen über Mob-Programming oder Ensemble-Programming, wie man das jetzt irgendwie vielleicht neuer nennt. Also heißt mehrere, oder sagt ihr das was?
Ja, aber also, vielleicht erklärst du es für die Allgemeinheit nochmal.
Also im Großen und Ganzen ist, ich arbeite mit mehreren Leuten, vielleicht mit 2 Leuten, vielleicht mit 5 Leuten an einem Problem, an einem Stück Code. Und habe vielleicht ein Modell, wie ich denn, also es gibt im klassischen Modell Driver Navigator, ein Mensch sitzt an der Tastatur und der andere Mensch gibt Anweisungen oder jetzt geh doch mal dahin, mach doch mal so und das wechselt. Die Idee ist, ich habe Connective Knowledge, ich habe jetzt nicht irgendwie, wenn das ein kompliziertes Problem ist, löse ich damit das Problem, dass alle in dem Raum das Problem kennen. Und zum Zweiten, die Lösungen für das Problem werden üblicherweise besser und kreativer. Das Gegenargument ist, oh mein Gott, es sitzen 5 Engineers an einem Problem. Das kann doch nicht gut sein. Das ist doch im Sinne von Geld doof.
Das ist sehr schön beschrieben. Ja. Ich hätte einfach gesagt, das ist Pair-Programming mit mehr als 2 Leuten.
Ja, von mir aus.
Nein, ja, okay. Ja,
habe ich auch schon mehrfach gemacht, finde ich. Ja. Es gibt viele Situationen, wo das für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber ich war überrascht von jemandem zu hören, der sehr, 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 sehr skeptisch diesem Konzept gegenüberstand vorher. Von dem kam auch dieser Ausspruch, oh mein Gott, ganz viele teure Engineer sitzen dann zusammen von dem und war. Und der meinte dann, nee, mit AI ändert sich das ja jetzt ja, weil ich habe jetzt ja nicht mehr das Tippen als oder das Code-Tippen als Bottleneck. Mhm. Leute, die behaupten oder die sagen, dass das vorher auch nie das Bottleneck war, egal. Aber dadurch bleiben ja nur noch die Vorteile. Ich habe dann einen Raum mit Collective Knowledge und ich habe quasi kein Bottleneck mehr. Das heißt, ich kriege für ein bestimmtes Problem Leute sehr schnell aufgeschlaut.
Also vielleicht verstehe ich es nicht, aber dann sitzen doch 5 Leute da und warten auf die AI.
Ja, aber das soll der Gegenpunkt zu deinem dazu sein. Ja, es sitzen 5 Leute und warten auf die AI.
Ja.
Es sind 5 Leute, die der AI Kommandos geben. Aber es gibt 5 Leute, die das Zeug reviewen können.
Ah ja, okay. Mhm.
Und es gibt 5 Leute, die wissen, was da passiert ist. Und in seinem Bild, scheinbar hat er das in seinem Unternehmen ausprobiert, das weiß ich nicht. Aber er kam da zu einem positiven Ergebnis. Also das jetzt nur so als Gegenentwurf, LinkedIn propagiert AI und Context Switches. Ja. Was auch.
Aber es unterstreicht auch genau das, was ich davor sagte. Ne? Jeder macht irgendwas anders und du weißt überhaupt nicht mehr, was ist eigentlich der Standard oder wie sollte ich es machen, damit es gut ist? Weil früher TM, ne?
Vor 2 Wochen.
Nein, ich meinte vor dieser AI-Revolution oder vielleicht noch vor 1,5 Jahren, bevor das ganz so krass wurde, gab es gefühlt Best Practices in der Softwareentwicklung. Ne? Also es gab natürlich immer unterschiedliche Meinungen und die einen fanden TDD besser und die anderen schlechter, was auch immer. Aber du konntest schon irgendwie davon ausgehen, wenn du jetzt Softwareentwicklung so und so machst, dann orientierst du dich an der breiten Masse.
Genau, ja.
Und gerade habe ich dieses Gefühl nicht mehr.
Genau, ja. Du hast vorher ja ganz kurz diesen Punkt aufgemacht, den machen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt bei Minute 20. Der Punkt LinkedIn-Noise und auch, also nicht nur, ich habe jetzt mein Business gestartet in 5 Minuten, sondern ich habe jetzt diese Prompting-Technik ausprobiert und die ist ja viel besser als alle anderen 5 Minuten vorher und so weiter und so fort. Ja. Wie heute gab es noch ein Posting, da ging es darum, wie designe ich APIs, damit ich besser mit AI umgehen kann. Kein Plan.
Ja, und das kommt dann eben noch hinzu, ne, zu der mentalen Belastung, Mental Load. Bei dieser ganzen Flut von Informationen und Tools, die aus dem Boden sprießen wie Pilze, halbwegs am Ball zu bleiben.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ist halt auch noch anstrengend. Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die durch diese AI-Revolution begründet sind, die halt dazu beitragen, dass dieses Arbeitsalltag anstrengender wird.
Ja. Wie war das denn vorher für dich, um da vielleicht jetzt nochmal dahin zurückzugehen? Also vor 1,5 Jahren.
Ja.
Wie bist du da mit Context Switches umgegangen?
Ich würde sagen, ich hatte dieses Problem nicht so stark, weil, also ich bin jetzt schon länger in diesem Developer Experience Thema drin und von daher, das, was ich gerade meinte, war das eigentlich immer das höchste Ziel, diese Context-Switches zu reduzieren. Mhm. Und da war es eben so, dass ich sehr stark in einem Kontext bleiben konnte, ein Problem lösen konnte, implementieren konnte, wie auch immer, und mich dann dem nächsten zugewendet habe.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, dass ich dieses Wissen und dieses Ziel, diese Context-Switches zu vermeiden, immer noch habe und jetzt nicht irgendwie plötzlich alles vergessen, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Aber meine Arbeitsrealität gefühlt zwingt mich beinahe dazu, dieses Context-Switching zu machen,
okay,
weil die Alternative wäre eben nichts zu tun und das kann ich persönlich nicht.
Okay. Okay. Spannend. Das ist. Vielleicht haben wir eine unterschiedliche Definition von nichts tun. Aber das,
ja, genau, das kann durchaus sein. Ja,
Eine sehr spannende Diskussion, wo ich auch sehr gespannt bin, was die Leute, die diese Folge hören, was da für eine, wie die das auffassen. Das finde ich sehr spannend.
Würde mich auch interessieren.
Ja. Was nehmen wir mit aus dieser Folge?
Was nehmen wir mit aus dieser Folge? Der Status quo und auch die Zukunft in diesem ganzen AI-Thema ist maximal unklar. Das ist keine Neuigkeit. Mhm. Es scheint so zu sein, dass zumindest für manche der Befragten die AI-Revolution zu einem erhöhten Stress, erhöhten Mental Load führt. Und ich glaube, das gilt fast für alle. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, aber ich glaube, das gilt fast für alle. Und das finde ich persönlich, macht mir Sorgen, viel mehr Sorgen, als dass ich meinen Job verlieren würde durch AI, sondern dieses Arbeitstitel war mal Burnout. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sich irgendwann zeigen wird, auch in Statistiken, dass negative Folgen eintreten.
Das weiß ich gut, das ist natürlich jetzt eine etwas gröbere These, aber das ist eine Sache, die ich jetzt in meinem Feed noch nicht so gesehen habe. Bisher sind die technischen Möglichkeiten, wir sind im wilden Westen der technischen Möglichkeiten, alles geht. Aber dass jetzt die softe Seite dieser Revolution, wie du so gerade genannt hast, die wird noch wenig beleuchtet gerade. Und das ist spannend, das im Blick zu behalten. Und ich glaube auch, ohne das jetzt irgendwie schon richtig einordnen zu können, es ist wichtig, dass Leute, dass ich, dass du, dass die Leute, die das hier hören, da auch auf sich achten und da in sie reinhören. Also das ist wahrscheinlich Geschwindigkeit um jeden Preis ist nicht immer gut. Also halt, wie das halt auch früher auch schon war, aber halt an der Stelle die Self-Awareness, geht es mir gerade gut damit? Oder muss ich vielleicht eine Kleinigkeit ändern? Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt einen halben Tag vor die weiße Wand schaue, aber es gibt ja Übungen oder gibt ja Ansatzmöglichkeiten. Sehr schön. Dann bedanken wir uns bei den Leuten, die zugehört haben. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bis ganz bald. Tschüss.